Oftmals scheitert es auch mehr als man denkt an den Räumlichkeiten, an den klimatischen Bedingungen, dass ein Wein oder das Produkt, was aus Trauben entsteht, nicht so gut ist, wie es sein kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einmal als Winzer wünsch dir was machen, sage ich immer. Um Wein auszubauen, Weine anzubauen, darfst du nicht über Geld nachdenken, weil wir ganz oft Entscheidungen treffen, die sind betriebswirtschaftlich so katastrophal, aber für die Weine, für die Qualität, für den Brand so wichtig, dass du das einfach nie in Frage stellen darfst.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir haben den Anspruch, perfekt zu sein. Und, wenn es um das Produkt geht, keine Kompromisse. Jochen Preisigacker weiß, wie alles sein soll. Das galt auch für den Neubau des Weingutes Preisigacker, das er selbst plante. Die Grundsätze des Unternehmens sollten sich dort widerspiegeln. Dauerhaft, zeitlos, nachhaltig. Für einen perfekten Wein. Einmal planen ohne Rücksicht auf Verluste war das Motto von Jochen. Dazu gehörte eine komplette Neuplanung. Jetzt steht in Bechtheim eine Immobilie, die über 10 Millionen Euro kostete, mit einem freitragenden Vollholzdach mit einer Spannbreite von 37 Metern, begrünten Dach, Photovoltaik. Wir sprechen über die Relevanz von stützenfreien Räumen, die Nutzung der Isolationskraft des Bodens 10 Meter in der Tiefe, über das Heizen mit Trester und warum das bisher noch nicht funktionierte und darüber, wie der Kreislaufgedanke in einem solchen Unternehmen mitgedacht wurde. Jochen Preisigacker erobert mit seinen Produkten gerade die Welt, exportiert in über 40 Länder. Mit 20 baute er seinen ersten Wein aus, wenige Jahre später erfolgte dann die Übergabe des Familienweingutes an die Söhne, worauf 70% der Kunden verloren ging, weil der Wein der Jungbrüder eben ganz anders war. Jochen bot als erstes Weingut in Europa NFT für Weine an. Sein Team, von dem er sich unternehmerisches Denken wünscht, kreiert seine eigene Kollektion. Mit einem Winzer muss es auch um die Seele der Weine gehen, um den Riesling und dessen eher schlechtes Image in Deutschland. Wein, Neubau, Team, ein perfektes Triangel für diesen Podcast, den man auch mit einem guten Wein vor sich hören kann. Viel Spaß mit Jochen Preisigacker, einem Wein-Nerd und Bauherrn.
Sie möchten Ladeinfrastruktur in Ihren Immobilien integrieren, ohne Kapital zu binden oder steuerliche Risiken einzugehen? Mit dem ChargeX Sale and Leaseback Modell wird Ihre Investition in Elektromobilität planbar und profitabel. Sie kaufen Ihre Ladepunkte, ChargeX least sie zurück und übernimmt den gesamten Betrieb. Sie erhalten regelmäßige Leasingeinnahmen, vermeiden gewerbliche Infizierung und steigern ganz nebenbei den Wert Ihrer Immobilie. Smart investieren statt teuer selbst betreiben. Jetzt mehr erfahren auf chargex.de/estate.
Ein ganz besonderer Podcast heute für mich, über den ich mich sehr freue und ich freue mich darauf schon seit Wochen, denn ich bin in Bechtheim und mir gegenüber sitzt Jochen Preisigacker. Hallo.
Hi. Schön, dass du da bist.
Das heißt also, wer mit Preisigacker nichts anfangen kann, aber ich glaube, ganz viele können das. Das ist ein Weingut. Darüber werden wir reden. Wir reden aber auch über Immobilie, weil du hast mir hier gerade eine Führung gegeben. Ich habe dich gefragt, wie lange du geplant hast. Sag mal ganz kurz, wie lange war die Planungszeit hier?
4,5 Jahre tatsächlich, bis wir fertig sind. Also wir haben es 2016 mit dem Bau beginnen, also 1,5 Jahre, knapp 2 Jahre Bauzeit. Aber 4,5 Jahre waren vorher Planung.
Okay, und jetzt erzähl ganz kurz, damit alle wissen, worüber wir reden, mal so die groben Koordinaten für dieses Gebäude.
Ja, die grobe Idee war, wir wollten einen Platz schaffen für unsere Produktion. Wir haben ein Weingut, wir haben viele Weinberge, auch sehr immobil, wo wir herausragende Trauben produzieren auf früher ökologische und biodynamische Wirtschaftsweise. Und da findet ist ja die Bewirtschaftung statt und alles kommt dann hier in den Betrieb. Und zum Schluss brauchst du die Gegebenheiten, die Räumlichkeiten, dass du das, was du draußen hast, auch veredelst oder beziehungsweise bewahren kannst. Weil oftmals scheitert es auch mehr, als man denkt, an den Räumlichkeiten, an den klimatischen Bedingungen, dass ein Wein oder das Produkt, was aus Trauben entsteht, nicht so gut ist, wie es sein kann. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen einmal als Winzer wünsch dir was machen, sage ich immer. Und einmal planen, ohne Rücksicht auf Verluste, optimal erstmal planen und dann haben wir einen Architekten gesucht, der uns die Hülle drumherum baut. Und das war aber von vornherein der Ansatz, plus, dass wir ein ökologisch bzw. biodynamisch arbeitender Betrieb sind und diese Grundsätze auch irgendwie hier verankern wollten. Das heißt, wir sind ein Familienbetrieb, alles, was wir machen, ist dauerhaft, alles, was wir machen, spielt über lange Zeiträume und wir wollten halt hier etwas haben, was dauerhaft ist. Das heißt, zum einen natürlich das Thema Nachhaltigkeit, ganz, ganz wichtig, aber auch das Thema, dass es dauerhaft ist, dass es zeitlos ist und zum Schluss die perfekten Rahmenbedingungen für unseren Wein.
Gut, wir fangen mal mit der Optik an. Mhm. Holz,
genau.
Glas, Beton.
Holz, Glas, Beton, Edelstahl. Edelstahl. Auch ganz wichtig. Ja, genau. Wir haben, wir wollten so wenig wie möglich Werkstoffe. Wir wollten auch so natürlich wie möglich von den Werkstoffen arbeiten. Am liebsten hätte ich komplett aus Holz gebaut. Du hast niemanden gefunden zu der Zeit, der 10 Meter in der Erde in Holz baut. Deswegen haben wir natürlich auch Beton vor Ort hier, wurde es mit Ortbeton gegossen. Wir wollten aber auch, dass es echt ist, dass es transparent ist. Also nicht irgendwie ganz doll hübsch machen, sondern wir haben allen Bauarbeitern gesagt, gebt euch Mühe beim Schalen, gebt euch Mühe mit den Wänden, das wird steht länger hier. Und aber auch das Dach ist zum Beispiel ganz wichtig. Das ist ein freitragendes Dach mit einer extrem hohen Spannweite von 37 Metern. Das heißt 9 Meter auskragend. Für uns sind stützenfreie Räume ganz, ganz wichtig, ganz elementar wichtig. Und deswegen haben wir halt geguckt, auch mit unseren Planern, dass wir hier alles ausreizen, was geht. Das hat den einen oder anderen Statiker an die Grenzen gebracht, aber es hat geholfen. Und das muss man auch sagen, es ist ein Vollholzdach, auch 20 Zentimeter in der Stärke, was es daran geht, bloß isoliert obendrauf und begrünt. Das heißt, Isolation natürlich für uns ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Weine auch die Möglichkeit haben, bei guten klimatischen Bedingungen zu reifen, ohne dass wir jetzt permanent immer nur kühlen müssen, sondern wir nutzen die Isolationskraft des Bodens. Wir sind bis zu 10 Meter in der Erde. Plus vom Dach natürlich auch aus, dass alles so isoliert ist, dass du perfekte Rahmenbedingungen hast für die Weine.
Das Areal, was ihr hier bebaut habt, ist wie groß?
Das Areal hat knapp 20.000 Quadratmeter. Also es waren 2 Hektar Weinberg, die wir gerodet haben, um zum Schluss das Gebäude hier zu bauen. 4.500 Quadratmeter hat das Gebäude an sich an Grundfläche.
Okay, und du hast gesagt 10 Meter in die Tiefe und du wolltest auch nicht so viel davon wegtransportieren.
Ja, genau. Nein, ich glaube, wir haben...
Der Jochen ist ein bisschen außer Atem, weil er gerade die Tür aufmachen
muss. Muss mal kurz ein bisschen schaffen, genau. Und schon ist er außer Atem, ne? Wir haben tatsächlich, ging es für uns drum, ich habe ja gesagt, wir wollten nachhaltig bauen und wir wollten ursprünglich 3 Etagen in die Erde bauen, 25 Meter in die Erde gehen und haben relativ schnell gemerkt, dass wir es zum einen mit dem Grundwasser, wir haben ab 16 Meter Grundwasser, war das schwierig, aber das Budget wäre so schnell weg gewesen und nachhaltig bauen heißt ja auch, betriebswirtschaftlich so zu bauen, dass du irgendwann das auch abbezahlen kannst, beziehungsweise dass der Betrieb das auch tragen kann, ne? Und haben auch deswegen komplett anders geplant. Und ein wichtiger Punkt war für uns auch, jeder, der baut, weiß, wenn man Erde abfahren muss, ist es wahnsinnig teuer. Und meine Zielsetzung an die Architekten war damals, ich möchte keine Erde abfahren, sondern möchte alles auf dem Grundstück belassen. Das heißt, ich möchte das Grundstück so anpassen, dass es zum Schluss sinnhaft ist. Wir haben von der Typografie her hier ein Grundstück, was 14 Meter Höhenunterschied hat. Das heißt, es passt zu dem Bau, zur Bauweise, die wir gemacht haben. Das ist wie so ein Keil in die Erde. Und du konntest in die Erde bauen. Das heißt, so viel musste man gar nicht wegnehmen. Es war nicht ein gerades Loch. Aber es war doch dann viel Erde. Und zum Schluss aber ging das wunderbar. Und du hast, glaube ich, viel Geld gespart, aber auch wenig Energie verbraucht.
Was habt ihr aber damit gemacht? Das muss ja irgendwo hin.
Wir haben das ganze Grundstück modelliert. Das heißt, wir haben teilweise ein Stück weit Hänge noch aufgeschüttet, wir haben wieder angeschüttet, wir haben den Geländeverlauf, wenn du das jetzt hier, du kannst aus dem Fenster sehen, nicht deine Hörer, aber man sieht, dass teilweise der Geländeverlauf hier ganz anders ist. Und das wurde uns genehmigt damals, was gut war, weil wir auch den Ansatz so hatten. Ne? Wir haben gesagt, Leute, lasst uns, das ist völlig Irrsinn, jetzt die Erde hier abzufahren, so irgendwo hinzufahren, nur weil es irgendwie in eurem Plan sinnvoller ist, sondern lasst uns das hier angleichen. Da können wir ganz, ganz viel Diesel sparen. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Okay. In der Vorbereitung auf unser Gespräch las ich, du hast Wert darauf gelegt, dass Projekt von einem Architekten begleitet wird, der noch nie ein Weingut gebaut hat. Warum?
Ja, ich glaube, weil wir zum einen sehr, sehr genau wussten, was wir brauchen. Und ich wollte keinen Architekten, der schon so viel Erfahrung beim Weingutsbau hat, der mir dann hinterher erklärt, was geht und was nicht geht. Sondern ich wollte, dass wir zum Schluss uns eher gemeinsam rantasten und es dann gemeinsam feststellen und vielleicht auch mal eher die Ehrenrunde zu drehen, aber sich manchmal auf das ein oder andere Wagnis einzulassen. Und das haben wir gemacht. Das war gut. Wir haben einen Architekten gewählt, der sich mit Holzbauweise gut auskannte, weil gesagt, das ursprünglich war das Ziel komplett aus Holz. Und da weiß auch jeder, dass die statischen Fähigkeiten, die man so braucht, oder die Herangehensweise mit Holz zu arbeiten, doch nochmal eine andere ist, als einfach nur in Ortbeton zu bauen. Und das war mir damals viel, viel wichtiger, weil ich gesagt habe, das Innenleben habe ich geplant und die Hülle drumherum soll es sein und die soll so nachhaltig wie möglich sein. Und ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Partner gefunden und mit dem haben wir das dann gemacht.
Mhm. Du sprichst immer davon, du hast das geplant, ihr habt euch überlegt. Du bist ja jetzt aber weder ein Architekt, noch bist du ein Bauingenieur. Nimm uns mal mit, wie geht sowas? Also du hast überall, du bist durch die Welt gefahren und hast in anderen Weingütern geschaut, genau. Fachliteratur gelesen.
Ich glaube, es ist große Potpourri aus allem. Ne? Zum einen haben wir uns viel angeschaut vorher. Du hattest schon eine relativ klare Idee, wie das alles aussehen sollte, vor allem, weil ich die meine Abläufe erkenne von der Produktion. Und darum ging es ja ursprünglich, dass du gesagt hast, hier die Abläufe sollen ungestört sein. Und dann kam natürlich noch das ganze Thema dazu, was du gesagt hast mit Statik, mit Bauphysik und so weiter, was natürlich aber dann eher bei den Architekten kam, mit dem wir gebaut haben, wo der mir viel gezeigt hat, wo wir auch gemeinsam viele Ehrenrunden gedreht haben, weil wir am Anfang mal ein Gebäude geplant haben, was zum einen weder zeitlos war, noch rein von der Bauphysikalik sinnvoll. Und dann haben wir alles gemeinsam umgedacht, ne? Und wir haben es teilweise beraten lassen, haben alles, was irgendwie unnötig war, nur Geld kostet oder vielleicht ganz nett ausgesehen hätte, aber überhaupt nicht in der Sinnhaftigkeit Sinn gemacht hätte, alles radikal weggestrichen, um aber auch an anderen Stellen viel, viel mehr Geld zu investieren. Weil wenn du dich hier umschaust, siehst du ja auch, wir haben nicht gespart an den Rohstoffen, an den Werkstoffen, sondern es ging so, alles, was wir gemacht haben, sollte dauerhaft sein. Und deswegen nicht preiswert eingekauft, sondern gute Materialien, gut verhandelt, war natürlich auch wichtig, ne? Viele Partner gefunden, was dann zum Schluss in der Gesamtheit zu dem Gebäude geführt hat.
Das Gesamtinvest ist wie hoch?
Über 10 Millionen Euro.
Ja, das ist ja schon ordentlich. Ihr seid ein Familienunternehmen. Ich habe vorhin deinen Vater kennengelernt, deinen Bruder kennengelernt. Habt ihr das im Bau auch in der Familie? Wie stelle ich mir das vor? Habt ihr alle um einen Tisch gesessen oder warst du da sozusagen
Head auf? Du hast meinen Bruder kennengelernt. Mein Bruder war dein eigenes Weingut, Dr. Köhler hier in Bechtheim. Und der hat auch gerade gebaut. Da hatte ich nichts damit zu tun. Das war ein ganz tolles Gefühl.
Weil Bauen so anstrengend ist?
Ja, ich sag mal so, es ist am Anfang wahnsinnig spannend und irgendwann, glaube ich, kann auch jeder nachvollziehen, ist man irgendwann an seiner mentalen Belastungsgrenze, weil je mehr Leute hier rumspringen, umso mehr Entscheidungen dann irgendwie gefühlt am offenen Herzen operiert, gebraucht werden, umso mehr unter Druck stehst du auch, ne? Aber wir haben ja auch drüber gesprochen, wie viel hat man von dem bekommen, was man eigentlich ursprünglich bestellt hat, beziehungsweise was sind die Fehler. Ich wollte wenig Fehler machen, deswegen habe ich auch vielleicht eins, zweimal mehr drüber nachgedacht, natürlich auch manchmal zu verkopft gedacht, mit dadurch Fehler eingeheimst, aber schon immer viel im Verbund gemacht. Und natürlich habe ich auch meinen Bruder nach dem Rat gefragt, meine Eltern nach dem Rat gefragt. Aber final war es mir klar, dass ich der Bauherr bin und dass ich zum Schluss auch dafür gerade stehen muss. Ne?
Ich finde aber deine Quote, ich habe dich ja vorhin schon danach gefragt, da hast du gesagt, 90% sind genau so, wie du dir es vorgestellt hast. Das ist ja, also ist nicht das schlecht, können doch nicht mal viele Experten über sich sagen.
Nein, das war schon ganz gut.
Jetzt lass uns mal kurz noch Thema Nachhaltigkeit. Es ist ja jetzt nicht nur das Holz und der Wein, sondern ihr habt ja hier, du hast vorhin ganz kurz Dachbegrünung angesprochen. Genau. Du hast aber ja noch viel mehr. Ich habe vorhin Photovoltaik gesehen.
Genau, richtig? Isolation. Also wir hatten so ein paar Grundsätze. Zum einen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich so autark wie möglich sein. Das heißt, Ziel war, 70-80% vom Grundstrombedarf selbst zu machen. Deswegen die Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wir sind gerade an Erweiterung mit Speicher, um wirklich autark zu werden. Wir haben das Ziel unserer Heizenergie wollten wir auch selbst erstellen. Das heißt, wir hatten die glorreiche Idee, unsere Trester zu trocknen, Pellets draus zu pressen, die zu verbrennen. Wir haben auch deswegen eine Pelletheizanlage eingebaut. Man muss sagen, wir sind mit den Brennwerten leider damals noch nicht so hingekommen. Gibt's mittlerweile schon wieder Forschungen, die gehen weiter, dass wir das vielleicht auch irgendwann mal machen können. Aber wir wollten halt auch da in Kreisläufen denken. Das ist das, was wir auch im Weinbau machen. Und das wollten wir auch hier auch beim Gebäude machen. Deswegen auch da natürlich wo du Ressourcen verwenden kannst, die du vielleicht da gut einsetzen kannst, wollten wir das machen und werden wir vielleicht auch irgendwann. Momentan machen wir das aber mit Holz, also mit Holzpellets. Wir haben alles mit LED-Technik ausgerüstet, sodass du halt auch vom Strombedarf eher niedrig sein kannst und haben schon auch bei jedem Schritt drüber nachgedacht, wo können wir abweichende Wärmeenergie oder sonst irgendwas nutzen, wo es Sinn macht. Haben aber auch gesagt, nicht einfach nur kategorisch, weil es Sinn macht, dass man zum Beispiel CO2 sammelt, um es zu speichern, für andere Dinge zu nutzen. Wir haben dann zum Beispiel gemerkt, dass der CO2-Ausstoß bei uns während der alkoholischen Gärung natürlich sehr hoch ist, aber nur für eine ganz, ganz kurze Zeitspanne im Jahr. Und dass du dann irgendwelche Apparaturen zum Aufsammeln, was zumindest die damaligen Möglichkeiten, die wir hatten, überhaupt nicht im Verhältnis standen. Also haben wir es nicht gemacht, weil es wäre auch nicht nachhaltig gewesen. Genau.
Okay, das heißt aber ja, ihr entwickelt es permanent weiter sozusagen.
Korrekt, genau.
Also es kann auch sein, du schmeißt dann irgendwann eine Anlage wieder raus oder baust noch eine Anlage an, damit ihr...
Ja, das ist nein, ich glaube, das ist so, wie wir auch im Weingut arbeiten. Ne? Das ist im Weingut, sagen wir immer, wir haben den Anspruch, perfekt zu sein, aber wir sind es nicht, aber wir arbeiten jeden Tag daran. Und genauso ist es hier auch im Gebäude mit allem drumherum. Unsere Planungen sind noch lange nicht fertig. Wir sind immer in der Planung, auch an weiteren und an Verbesserungen und immer darüber nachzudenken, was ist der nächste Schritt, was kannst du machen, ist Technologie verändern sich dazu und dass das manchmal auch sinnhaft ist, eben wie du sagst, eine Anlage rauszuschmeißen, sich für was anderes zu entscheiden, um zum Schluss ein besseres Ergebnis zu haben.
Mhm. Ich las, du bist gelernter Steuerberater?
Ja, das war mein erster Ausflug. Ja, meine Eltern wollten, dass wir was Vernünftiges lernen. Und deswegen haben sie mich zum befreundeten Steuerberater in die Lehre gesteckt. Ich bin kein Steuerberater, also ich bin Steuerfachangestellter, hieß es damals noch, habe ich gemacht. Das war spannend. Es hat mir einen anderen Blickwinkel gegeben. Es hat nicht das Ergebnis gehabt, was meine Eltern wollten, dass sie gedacht haben, ich habe da mal ein anderes Berufsfeld, komme aus dem Thema Weinbau raus und will kein Winzer mehr werden. Im Gegenteil, ich wollte noch viel mehr Winzer werden.
Aber einfach, das hilft dir ja wahrscheinlich bis heute,
ich
oder?
Ich kann eine Bilanz lesen, das ist wunderbar. Und es gibt dir den Einblick. Man muss dazu sagen, um Weine anzubauen, darfst du nicht über Geld nachdenken, weil wir ganz oft Entscheidungen treffen, die sind betriebswirtschaftlich so katastrophal, aber für die Weine, für die Qualität, für den Brand so wichtig, dass du das einfach nie in Frage stellen darfst. Ne? Also das ist was, ich kann das aber sehr gut unterscheiden. Ich kann mir sehr gut angucken, wie sind unsere Betriebsentwicklungen, wie läuft alles, wie sieht unser möglicherweise Cashflow aus, um einfach zu wissen, können wir so weitermachen oder müssen wir Fuß vom Gas nehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn es ums Produkt geht, keine Kompromisse. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, wie wir zum Beispiel letztes Jahr gemacht haben, dass einer unserer wichtigsten Weine nicht produziert wird, weil er einfach nicht in der Qualität war, wie wir ihn gerne haben wollten, dann ist das so. Und dann steht die Qualität immer vor allem weitaus vor dem betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass es so ist. Weil ansonsten, ich glaube, unsere Aufgabe ist es ja, für eine Sache zu stehen. Wir sagen immer, wir wollen unsere Bödenlagen schmeckbar machen, das auf natürliche Art und Weise. Aber vor allem auch wollen wir den Weinbau, wie man kennt, immer weiterentwickeln und unverwechselbar sein und einzigartig sein und ein Qualitätsversprechen abgeben. Jeder, der unseren Namen auf einer Flasche liest, der muss zum Schluss auch sich sicher sein können, dass er ein tolles Produkt kriegt. Und wenn er das nicht kriegt, wäre er enttäuscht und dann wäre alles vorbei. Und deswegen gibt es den Plan B gar nicht. Sondern ein guter Jahrgang ist bei uns eine sehr gute Qualität in größeren Menge und ein schlechtes Jahr ist bei uns eine gute Qualität in einer sehr kleinen Menge.
Okay. Aber
die Qualität ist immer gesetzt.
Das Weingut gibt es jetzt seit 1728, richtig?
Ja, das ist immer dieses Gründungsdatum, was hier rumschwebt. Ich war nicht dabei. Das
nein.
Ist, von daher, nein. Wir haben viele Generationen, ist der Betrieb schon gewachsen. Also das ist auch so, aber jetzt alleine mal die letzten drei Generationen, sage ich jetzt mal, mein Urgroßvater, auch wenn ich ihn nicht kennengelernt habe, hat sich rund um das Thema Wein schon sehr viele mit beschäftigt. Auch wie mein Vater mir gesagt hat, Weine nach London exportiert in Fässern. Meine Großeltern hingegen haben sich mehr um den Landwirtschaft, um den Ackerbau gekümmert, statt um den Weinbau. Meine Eltern waren dann die Ersten, die in den 70er Jahren wieder sich nur auf Wein konzentriert haben. Und dann kam ich und dann wurde alles anders, weil ich habe 2001 meine ersten Weine ausgebaut mit 20. Ein Jahr später haben sie meinem Bruder und mir damals die Verantwortung für die komplette Produktion gegeben. Ein Jahr später wieder habe ich den Betrieb übernommen. Und das ging alles sehr, sehr schnell und vor allem war das sehr radikal. Wir haben den Betrieb umfassend verändert, haben in den ersten 3-4 Jahren 70% unserer Kunden verloren, weil wir halt einfach einen komplett anderen Weinstil gemacht haben, haben halt ökologischen Wein gemacht, haben viel kraftvollere Weine gemacht, bodengeprägtere Weine gemacht, ne? Und vorher hatten meine Eltern, haben immer eher Weine ausgebaut, die ein bisschen restsüßer waren, ein bisschen gefälliger waren. Und ich glaube, dass der Cut war so hart, dass es halt einfach viele verschreckt hat. Auf der anderen Seite, meine Eltern haben mir die Verantwortung gegeben, ich war Anfang 20 und die Mitte 40. Mit einem großen Vertrauen, würde ich mal sagen. Und das haben wir auch nie enttäuscht. Also die haben lange durchgehalten. Ich hätte zwischendrin vielleicht mal gesagt, hier, ob das so der richtige Weg ist. Aber die haben an uns geglaubt. Und ja, das Ergebnis siehst du heute.
Sehr gut, sehr gut. Dann erzähl mal ein bisschen was. Also wie viele, also momentan für mich zumindest, aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich auf den Podcast hingearbeitet habe, ist 30 Acker omnipräsent. Erzähl mal ein bisschen was, wie viel füllt ihr ab, wie viel verschiedene Weine bietet ihr an? Also einfach mal ein bisschen was zu weinen. Lass mal den Wein-Nerd in dir raus. Ich habe nämlich den habe ich gelesen. Eurer Firmenbroschüre steht drin, Wein-Nerd.
ich habe das Weingut übernommen damals und haben wir eine Fläche bewirtschaftet von knapp 12 Hektar waren das und bewirtschaften heute so knapp 55 Hektar. Das heißt eine relativ große Anbaufläche, wobei wir aber auch mit sehr niedrigen Erträgen arbeiten. Von daher kann man nie so ganz sagen, was kommt da wirklich runter. Es ist auch so, dass, also ich freue mich über die Wahrnehmung und ich bin manchmal selbst überrascht, wer alles uns kennt und wo wir über es ab und zu dahin schaffen. Aber final ist das Weingut doch viel kleiner, als viele denken, weil tatsächlich die Flaschenanzahl gar nicht so groß ist. Es hört sich immer erstmal viel an, wenn man sagt, man füllt hier irgendwie ein paar hunderttausend Flaschen ab. Aber final auf die Betriebsgröße, auf die Fläche ist es gar nicht so viel. Und du kannst es auch gar nicht sagen, dass es jedes Jahr gleich ist, weil wir arbeiten mit der Natur. Wir haben ein Naturprodukt und die Natur gibt uns ganz klar vor, was Sache ist, ne? Und deswegen probieren wir immer so in 5-Jahres-Schritten zu sagen, was hoffentlich haben wir, ernten wir in der Zeit, auch in dem Qualitätslevel, in dem wir es haben wollen. Aber es ist gar nicht so einfach. Wir sind vielleicht vom Markt her, ist ganz spannend, wir mittlerweile exportieren wir in über 40 Länder. Das heißt, wir sind auch sehr gastronomielastig. Das heißt, du findest unsere Weine sehr, sehr oft auf Weinkarten, weil ich finde, in der Gastronomie gerade in Verbindung zu Essen, zu Speisen, das ist der beste Werbebotschafter. Gerade wenn du noch einen Sommelier möglicherweise hast, der dann einfach ein bisschen was von deiner Story auch wiedergeben kannst, hast du aber zum Schluss ein tolles Erlebnis. Und dafür sind wir da. Ne? Ich sage immer, wir sind keine Alkoholproduzenten, sondern wir sind dafür da, schöne Momente noch schöner zu machen, einen Moment zu begleiten oder einfach für einen tollen Moment zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe und die wollen wir ja auch immer erfüllen.
Oh, schön. Ja. So, das heißt also, du isst gerne, du trinkst gern Wein?
Ja. Ich esse und trinke gerne.
Was ist dein Lieblingswein von deinem Weingut?
Also ich glaube, jeder, der das Weingut, sagen wir mal, kennt, weiß, Riesling ist für uns unsere Hauptrebsorte. Ich glaube, auch wenn du international auf Deutschland schaust, ist die Rebsorte, die uns absolut unverwechselbar macht. Jetzt ist es aber auch die Rebsorte, die in Deutschland eigentlich die meisten Kritiker hat, weil sie dort oftmals in der Jugend sehr ungestüm und sehr säurelastig ist. Wir produzieren auch gerne und auch nicht wenig Grauburgunder und Weißburgunder und auch Chardonnay, weil es auf unseren Böden super gut gedeiht. Spannenderweise ist es aber so, wenn du wirklich international bist, geht es nur um Riesling und nur ein bisschen um Spätburgunderfleisch, ein bisschen Weißburgunder, aber das war's dann auch ansonsten. Ne? Also wir haben unser Portfolio, da hast du vorhin auch noch nachgefragt, ich würde mal sagen, wir produzieren so 10, 15 Kernweine. Wir haben aber auch teilweise in die Spitze machen wir auch ganz viele Kleinigkeiten, wo es nur ein paar hundert Flaschen gibt, aber so ja, kleine Einzellagestücke, wo es uns wirklich darum geht, ich habe es vorhin gesagt, den Boden herauszuarbeiten, wo wir wirklich sagen, zum Beispiel bei unseren Einzellagenweinen, da ist die Bodenart zum Beispiel ein Kalkstein, ein verwittertes Kalkstein, ein Tonboden, halt komplett eigenständig ausgearbeitet. Das ist das Spannende hier an der Region. Wir sind hier in Bechtheim. Bechtheim ist einer der wärmsten Punkte im südlichen Rheinhessen. Rheinhessen an sich, das größte deutsche Anbaugebiet. Und das Großartige hier ist zum einen, du hast eine Winzergeneration, eine junge Winzergeneration, die Vollgas gibt, um einfach aus Rheinhessen die führende Qualitätsregion in Deutschland zu machen, was, glaube ich, in den letzten 20 Jahren sehr gut geklappt hat. Zum anderen aber auch eine Vielfalt von verschiedenen Kleinklimazonen, Bodenarten, die wir halt auch nutzen wollen und die wir auch aufzeigen wollen. Und das geht im Endeffekt nur auch auf die Art und Weise, wie wir es tun. So natürlich wie möglich, so nachhaltig wie möglich. Und Zeit, by the way, auch ganz wichtig, so gereift wie möglich.
Mhm. Du planst Häuser, du liest, beschäftigst dich mit Buchhaltung, also liest Bilanzen. Du bist präsent als Jochen 30 Acker nach außen hin, also du bist ja das Gesicht des Weingutes. Wie viel Zeit hast du denn für deinen Wein? Nimmst du dir den? Also ich habe von deinem Kellermeister, dem habe ich gegenüber gesessen. Den kennst du schon ganz lange.
Wie ja. Also es ist so, das habe ich auch gerade vor kurzem mal gesagt, wenn du etwas komplett grundlegend verändern willst, musst du auch eine neue Kultur schaffen. Das musste ich auch mit der Zeit lernen. Ich habe dir erzählt, ich habe sehr jung den Betrieb übernommen und es ist dann zum Schluss auch so, dass du natürlich am Anfang Fehler machst und irgendwann merkst aber auch, wir sind in einem handwerklichen Beruf und es kommt zum Schluss auf die Menschen an. Du brauchst Menschen, die mit dir gehen, einen gemeinsamen Weg mit dir gehen, eine gemeinsame Idee verfolgen, dann brennen alle dafür und dann bringt man auch die Leidenschaft ein, die man braucht. Und das habe ich das Glück, dass ich das habe. Ich habe ein Team, wo ich über die Jahre immer wieder Wegbegleiter gefunden habe, die kompromisslos an meiner Seite stehen, das mit mir machen. Und was das Schönste ist, dass du auch immer wieder Menschen findest, die bestimmte Dinge viel besser können als du selbst. Und das finde ich immer das größte Kompliment, wenn man das hat. Achim, du hast ihn kennengelernt, ist einer von denen, wo ich einfach irgendwann gemerkt habe, in bestimmten Bereichen, gerade was auch diese Kellertechnik und sonstige Sachen angeht, ist er vom Ablauf, ich bin ein Chaot, er ist total strukturiert und du brauchst es, ich glaube, das würde auch jeder Koch in der Küche sagen, du brauchst eine gute Logistik, du brauchst einfach einen guten Plan und einen guten Planer. Und das macht er zum Beispiel sehr, sehr gut. Und es gibt mir die Möglichkeiten, auch ein Stück weit mehr Freiraum. Trotzdem ist es so, das ganze Gebäude ist so gebaut, dass ich die Entscheidungen treffen kann. Auch die Größe des Gebäudes, by the way, ist so angeordnet, dass ich noch die Entscheidungen treffen kann, weil ich gesagt habe, ich schreibe auf jeder Flasche meinen Nachnamen drauf. Und wenn ich die Entscheidung nicht mehr treffe, habe ich auch die Seele in den Weinen nicht mehr und dadurch ist es verwechselbar. Und es muss unverwechselbar bleiben. Das heißt, ich habe ein großes Team, viele einzelne kleine Abteilungen oder das heißt Außenbetrieb, aber auch genauso, du hast Julia kennengelernt, die bei uns die Kommunikation macht, alles nach außen trägt. Ich glaube, du musst überall ein Stück weit auch drin sein, um auch ein Teil davon zu sein, um auch deine DNA weiterzugeben und die Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite musst du aber auch alle laufen lassen, dass sie zum Schluss das auch so ausführen, auch mit ihrer eigenen Persönlichkeit drin. Und ich glaube, das hat 30 Jahre auch ein Stück weit ausgemacht und gibt mir die Möglichkeit auch zu reisen, was ich auch gerne und viel mache, um einfach zum einen Weingut zu repräsentieren, die Weine zu repräsentieren, aber auch Ideen zu finden zusammen, wie geht's weiter. Weil ich glaube, nur wenn du deinen Horizont erweiterst, kannst du auch so ein Projekt wie 30 Acker weiterentwickeln. Ich bin ein umtriebiger Mensch, das heißt, ich probiere auch gern viel aus. Es gibt noch 1000 Nebenbaustellen, die ich so mache. Aber das Kernstück von dem, was ich tue, ist immer 30 Acker.
Ja, über eine Nebensache reden wir gleich noch. Ich durfte aber vorhin bei euch am Mittagessen teilnehmen. Julia erzählte dann, ihr macht das jeden Mittag, es gibt einen Koch, es gibt dann immer für das komplette Team Essen. Da hat man gemerkt, also da geht's dann halt zwischen allen, kannst du den Bus beladen, kannst du den entladen, hast du dieses gemacht, wo ist das Problem? Also da reden dann sozusagen alle miteinander. Wie groß ist das Team vielleicht als erstes?
Also wir sind permanent über 35, die immer da sind, aber wir sind eigentlich 70 fast mittlerweile, weil dazu zähle ich jetzt auch mal die ehemaligen Saisonarbeiter, die eigentlich doch 9 Monate im Jahr bei uns sind. Und von daher ein großes Team. Und ich habe dir aber auch gesagt, die Kultur, dieses Thema, den Familienbetrieb weiterzuführen, das war für mich auch schon immer ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir haben zu 5 jeden Mittag oder zu 4 oder zu 5 jeden Mittag gegessen. Dann waren wir zu 10, dann waren wir 15 und heute sind wir halt teilweise 35. Aber das ist unser großes Mittagsmeeting. Das war mir immer wichtig, dass in einem Familienbetrieb gehört das gemeinsame Mittagessen dazu. Auch hier, wir fangen morgens früh an. Es ist eine körperlich anspruchsvolle Arbeit für viele und da brauchst du einfach ein nötiges Mittagessen. Meine Mutter hat früher für uns alle gekocht. Heute ist der Olli, unser Koch, der für uns kocht. Und auch seine Aufgabe ist es auch jeden Tag einfach ein tolles Mittagessen mit tollen Grundprodukten auf den Tisch zu stellen. Und eben auch, wie du gemerkt hast, unser Mittagsmeeting.
Naja, Meeting würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde es schon sagen, es ist ein produktives Mittagessen, weil das hat jetzt nicht Meetingkultur.
Es ist auch genauso, das ist genauso wie bei jedem Familienbetrieb. Da wird beim Mittagessen so viel besprochen oder auch beim Abendessen vielleicht, das haben wir weniger. Da ist es dann eher das Glas Wein zum Feierabend. Aber es wird viel besprochen, du hast eine große Nähe und es sind so viele Teilbereiche. Ne? Und dann sprichst du mit den Traktoristen, die draußen gerade die Bewirtschaftung oder den Pflanzenschutz machen. Dann der Verhärter, das Handarbeitsteam leitet über die Feinarbeiten, die draußen passieren. Da ist so viel Planung zu machen und das ist gut.
Okay, so jetzt über ein Ding, was du so machst, da habe ich dann erstmal gedacht, warum macht er das denn? Aber erklär es jetzt einfach mal. Du hast eine NFT-Serie herausgebracht. Also man erwirbt also einen digitalen Token an einem Topwein. So erstmal so ganz einfach von mir runtergebrochen. Jetzt
ja,
du.
Ist eigentlich so einfach. Nein, grundlegend ist es ja so, ich habe dir ja gesagt, wir wollen die Weinwelt immer weiterentwickeln. Und jetzt zum Thema NFT. Es ist ein super spannendes Thema. Non-Fungible Token heißt es eigentlich. Kam aus einer Zeit in 2020, wo ein großes Hype-Thema war. Da hat man für viele Affenbilder und Sonstiges eine Menge Geld bezahlt. Und ich habe mir damals gedacht, ich verstehe den Sinn gar nicht da hinten dran. Warum willst du für irgendwelche Figuren oder sonst Dinge, was gibst du viel Geld aus? Der eigentliche Sinn, was ich viel spannender fand, du kannst damit eigentlich ein Problem lösen. Du kannst Weine in deinem Keller reifen lassen, du kannst sie digital verkaufen, aber du musst sie nicht rausgeben. Weil oftmals ist es ja so, du gibst Weine raus viel zu früh. Wir bauen Weine aus, die lange reifen können, die lange haltbar sind. Und dann gibst du so ein Jahr, zwei nach der Ernte raus, macht überhaupt keinen Sinn. Sondern wir haben unsere Lagenweine zum Beispiel, geben wir erst nach 10 Jahren raus oder wenn wir denken, sie sind perfekt. Und dafür genau ist es gedacht, dass du sagst, du hast die Möglichkeit, heute eine Flasche Wein zu erwerben. Du kannst dir aber sicher sein, die reift unter optimalen Bedingungen bei uns hier im Keller. Und wir versenden sie nur einmal. Zum Punkt Nachhaltigkeit, auch ein großer Wurf, finde ich, weil überleg dir mal, wie viele Produkte tausendmal verschippert werden, bevor sie zum Schluss bei dem endgültigen finalen Nutzer sind. Und hier wollten wir vielleicht einen anderen Weg gehen. Weltweiter Handel ohne Grenzen, auch ganz spannend. Und das hat mich alles so ein bisschen angetrieben, wo ich gesagt habe, Mensch, da ist auch für den, gerade für den hochwertigen High-End-Weinbau ganz, ganz viel Chance. Wir waren das erste Weingut in Europa, was das überhaupt gemacht hat. Von daher vielleicht das, vielleicht auch manchmal ein bisschen früh. Timing ist nicht immer meine Stärke. Aber es ist ein super spannender Weg. Und eben, wir haben eine kleine Community, die das gemacht hat, die Einzellagen von uns erworben hat oder unser Legenden-NFT, das war ja das, was du angesprochen hast, da bist du automatisch dann auch bei uns in einem Club, in einem sogenannten Circle, wo du ganz, ganz viel von uns mitkriegst, weil wir sagen, das Schönste für uns ist ja, wenn wir uns eine echte Community aufbauen. Community ist ja auch so ein Begriff, der so ausgelutscht ist schon wieder. Es geht ja eigentlich darum, dass du eigentlich Menschen hast, die dir auch folgen bei deinen Ideen, mit denen du dein Netzwerk teilst, mit denen du ein Stück weit dich öffnest und die öffnen sich und du erlebst gemeinsam tolle Sachen. Das war eigentlich so ein bisschen der Plan, die Idee, die wir hatten. Wir haben gesagt, jeder, der so einen Legenden-NFT kauft, der ist zum Schluss rutscht in unser Netzwerk. Wir haben dann ein erstes Dinner bei Tim Raue gemacht zum Beispiel. Tim Raue hat dann selbst alle Gänge vorgestellt, war mit uns da. Wir hatten einen großartigen Abend plus, was spannend war. Wir haben so breitflächig ganz verschiedene Branchen miteinander verbunden. Und hinterher haben alle Danke gesagt für den eigentlich den super spannenden und vibrierenden Abend. Weißt du, da war viel Dynamik da.
Wir haben selber Kontakte untereinander.
Genau, das war kein Verkaufsgespräch. Dann hat dann irgendwie, da waren Jungs vom FC Bayern dabei, da war dann jemand, der Hensler Sushi ins Leben gerufen hat. Die haben dann miteinander connected. Dann war jemand aus der Baubranche da. Da ich will nicht sagen, der hat noch die Immobilie vermittelt, aber es war so, dass du gemerkt hast, da ist so viel Dampf hinten dran. Das war so spannend für mich, dass ich gesagt habe, das ist für mich genau der richtige Weg. Jetzt gab es den einen oder anderen auch, der gesagt hat, du, das Digitale ist mir alles wurscht, ich will einfach nur dabei sein. Auch okay, aber ich glaube tatsächlich zielführend ist das ein super, super spannendes Thema und wir werden da auf jeden Fall dranbleiben.
Okay, und ich habe auch über noch ein anderes Projekt gelesen, United heißt das. Wir haben vorhin schon über dein Team gesprochen. Erklär mal ein bisschen das Projekt.
Ja, es geht ja immer um das Thema Team, habe ich ja gesagt. Und da war die Überlegung, wie kriege ich es hin, dass mein Team vielleicht selbst auch noch ein bisschen unternehmerisch wird. Also ich habe gesagt, okay Leute, wir nehmen uns Rebsorten, mit denen wir grundlegend eigentlich gar nicht arbeiten. Und ihr macht mit. Wir machen irgendwie vielleicht ein bisschen anderen Weinstil, ein bisschen unkomplizierte Weine, vielleicht auch für ein Stück weit vielleicht auch für eine jüngere Zielgruppe, rein noch ein bisschen nach eurem Gusto. Das heißt, ich lasse mitentscheiden. Und wir machen ein Projekt draus, was zum Schluss euch wieder zugutekommt. Ne? Das ist auch was gestartet ist, gar nicht so einfach ist in der Umsetzung, aber auch da wieder gezeigt hat, wie wichtig der Zusammenhalt ist, wie wichtig das gemeinsame Arbeiten an sowas ist und auch die...
Das heißt, das Team entwickelt seine eigenen Weine.
Ja, ich sag mal so, beeinflusst. Wir haben da eine Probe gemacht, das ganze Team hat probiert und hat dann auch mitkreiert. Und wir haben bewusst gesagt, die Weine müssen ein Stück weit anders sein, als wie sie eigentlich von uns kommen, weil ansonsten kannst du 30 Jahre draufschreiben. Ich bin aber auch da immer offen dafür, neue Sachen auszuprobieren, das einfach zu machen. Wir haben dann einen Partner gefunden, der das mitvermarktet und haben dann gesagt, das, was zum Schluss der Erlös, der da ist, der fällt im Team fällt zum Team zurück. Und so willst du so ein bisschen das Unternehmen im Unternehmen quasi anschieben.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über Vision geredet. Jetzt zum Schluss, sag doch mal, in 5 Jahren ist 30 Acker wo?
Der Begriff für deutschen Spitzenwein, würde ich mal sagen. Nein, das ist tatsächlich was wir anstreben. Wir wollen einfach, wenn jemand 30 Acker auf einer Flasche sieht, dass er weiß, er bekommt was Gutes, dass er weiß, er kommt einen schönen Moment. Das ist das, was ich ja vorhin gesagt habe. Oder er hat einen schönen Moment damit und 30 Acker wird immer weiter arbeiten, den Weinbau weiter perfektionieren. Wir werden uns weiterentwickeln. Wir werden neue Themen erarbeiten, um zum Schluss herausragende Weine zu produzieren und 30 Acker noch mehr Strahlkraft zu geben, in der ganzen Welt übrigens auch. Also wir haben in den letzten Jahren tatsächlich sind international sehr, sehr stark gewachsen, was mich auch wahnsinnig freut. Also verlagert, besser gesagt, also richtig wachsen ist nicht mehr, weil nach 5 Jahren war das Gebäude hier voll und ich habe mir auch gesagt, ich baue nur einmal ein Weingut und ab dann geht es nur noch ums Thema Qualität und wie können wir noch was besser machen.
Du bist also nicht gierig.
Ich bin leidenschaftlich unternehmerisch, das muss ich dazu sagen, aber ich weiß auch, was seine Grenzen hat. Und ich weiß auch, wenn man was nicht übersteuern darf. Ne? Und auch ich habe schon für mich das natürlich auch in all den Jahren, habe ich gemerkt, ich habe nicht immer alles richtig gemacht, aber ich habe zumindest für mich irgendwann mal so einen Kodex verfasst, wo ich weiß, was dauerhaft sinnig ist. Und da war dann auch die Grundsatzentscheidung, dass 30 Acker eine gewisse Größe haben wird, aber nie größer. Ich glaube, wer uns kennt, weiß es auch, wir könnten heute schon weitaus größer vom Volumen her sein, gerade wegen der Strahlkraft der Marke. Aber wir wollten es nie. Wir wollten immer auch gucken, dass wir auch die Qualität hinten dran setzen und im Zweifel uns eher immer mal zurückrudern und sagen, wir setzen die Qualitäten noch mal höher, was vielleicht ein oder andere Mal auch zum höheren Preis geführt hat, was den einen oder anderen dann abgeschreckt hat. Aber wir sind uns immer treu geblieben beim Punkt Qualität, Manufaktur, Herkunft. Und darum wird es auch in Zukunft gehen, ne? Ich will nicht ausschließen, dass es auch nochmal ein Side-Projekt hier und da gibt, weil, wie gesagt,
ich habe ja noch Spaß viel im Kopf.
An was Neuem. Wir machen auch gerne andere Sachen, aber 30 Acker an sich wird immer die Strahlkraft haben und die Besonderheit und diese Unverwechselbarkeit, die es ausmacht, weil ansonsten hätte es keinen Sinn.
Noch ein 30 Acker. So, jetzt haben wir nochmal 30 Acker gesagt.
Dein Namensprogramm, ne?
Ich danke dir sehr für das Mittagessen, den ausführlichen Rundgang und für das tolle Gespräch. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Es war sehr kurz, weil es ist immer schon vorbei. Nein, war schön, dass du da warst. Immer gerne wieder. Und ja, ich hoffe, jeder hat einen kleinen Einblick gekriegt und ist immer herzlich willkommen bei uns. Und du auch jederzeit.
Ja, ich habe auch Wein gekauft. Haha. Gut, vielen Dank.
Ich danke dir.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.